So, Sappalot, wir haben heute den 24.01. Messerattacke in Aschaffenburg. Der mutmaßliche Angreifer von Aschaffenburg ist in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen worden. Ermittlungen sollen unter anderem die Schuldfähigkeit des 28-jährigen Afghanen klären. Gegen den Mann liefen mehrere Verfahren. Nach der Messerattacke von Aschaffenburg mit 2 Toten und 3 Verletzten hat eine Ermittlungsrichterin am dortigen Amtsgericht eine einstweilige Unterbringung des Verdächtigen in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Einen Unterbringungsbefehl gibt es in der Regel, wenn es Anhaltspunkte gibt, dass ein Verdächtiger zur Tatzeit aufgrund einer psychischen Erkrankung schuldunfähig war. Dem Mann wird 2-facher Mord, 2-facher versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft hat er sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Der Afghane soll in einem Park der Stadt an der Landesgrenze zu Hessen am Mittwochnachmittag einen 2-jährigen Jungen und einen 41-jährigen Mann getötet haben. Völlig unvermittelt und gezielt, wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann von der CSU schilderte. Zudem wurde ein 2-jähriges Mädchen nach bisherigen Erkenntnissen 3-mal im Halsbereich mit dem Küchenmesser verletzt. Ein 72-jähriger Mann erlitt nach Behördenangaben multiple Verletzungen am Thoraxbereich. Eine 59 Jahre alte Erzieherin brach sich in dem Tumult einen Arm. Die 3 Schwerverletzten befanden sich nach wie vor in einem Krankenhaus. Zitat: Sie sind aber außer Lebensgefahr. Alle, sagte ein Polizeisprecher. Der Verdächtige ist 28 Jahre alt. Polizisten nahmen ihn kurz nach der Tat fest. Der Mann war Herrmann zufolge ausreisepflichtig. Am Anfang Dezember 2024 habe er gegenüber den Behörden schriftlich angekündigt, ausreisen zu wollen, es aber offensichtlich nicht getan. Nach Herrmanns Worten war der Mann, Zitat, offensichtlich auch in psychiatrischer Behandlung. Ob seine Schuldfähigkeit bei der Tat vermindert gewesen sein könnte oder er tatsächlich schuldunfähig war, müssen jetzt die Ermittlungen zeigen. Die Polizei versucht unter anderem zu klären, ob der Afghane die Kinder der Kita-Gruppe gezielt angegriffen hat. Bei der Polizei und Justiz war der Mann wegen mehreren Ermittlungsverfahren gegen ihn bekannt, auch wegen Gewaltdelikten. Wie eine Justizsprecherin mitteilte, erging im März 2023 am Amtsgericht Schweinfurt nach einer tätlichen Auseinandersetzung in einer Aufnahmestelle für Asylbewerber ein Strafbefehl mit einer Geldstrafe gegen den Mann wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Ein weiterer Strafbefehl habe er vom Amtsgericht Aschaffenburg wegen Betrugs erhalten, weil er mit einem falschen Fahrschein erwischt worden war. Am Gericht in Schweinfurt ist darüber hinaus ein Verfahren anhängig wegen Sachbeschädigung im Januar 2024. Außerdem laufen den Angaben zufolge noch 2 Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Laut Staatsanwaltschaft Aschaffenburg war der Mann im Mai 2024 auf das Revier der Bundespolizei in Aschaffenburg gekommen und hatte zunächst um Hilfe gebeten. Doch dann habe er mit der flachen Hand, Zitat, gegen eine Beamtin geschlagen. Als mehrere andere Beamte ihn daraufhin zu Boden brachten, soll er die Sicherung eines Waffenholsters bei einem der Polizisten gelöst haben, bevor ihm Hand- und Fußfesseln angelegt wurden. 3 Polizeibeamte wurden verletzt. Bei der Tat soll der Mann unter Einfluss von Cannabis gestanden haben. Diese Ermittlungsverfahren seien noch nicht abgeschlossen, weil die Behörden die Einholung eines psychiatrischen Sachverständigengutachtens beauftragt haben. Dieser Auftrag sei aber zunächst ausgesetzt worden, weil die zentrale Ausländerbehörde der Staatsanwaltschaft mitgeteilt hat, der Beschuldigte wolle freiwillig ausreisen. Im Juni 2024 soll der Mann sich am Hauptbahnhof in Aschaffenburg vor 2 Polizeibeamten an einem Bahnsteig vollständig ausgezogen und einen Streugutbehälter beschädigt haben. Im August soll er in Alzenau randaliert und ein Auto beschädigt haben. Nachdem die Polizei eingetroffen war, soll er immer wieder seinen Kopf gegen den Boden geschlagen haben. Als er daraufhin in die Klinik gebracht wurde, soll er Rettungssanitäter und Polizeibeamte getreten haben. In keinem der Verfahren seien die Voraussetzungen für einen Haftbefehl gegeben gewesen. Auch nicht für eine strafrechtliche einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Ein weiteres Verfahren werde von der Amtsanwaltschaft Frankfurt geführt, teilte die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg mit. Außerdem geht die Aschaffenburger Behörde nun den Aussagen einer Zeugin nach, wonach der Mann, eine Bewohnerin einer Flüchtlingsunterkunft in Alzenau mit einem Messer verletzt haben soll. Wie die Sprecherin des Amtsgerichts Aschaffenburg weiter mitteilte, stand der Afghane dann seit dem 9. Dezember 2024 unter Betreuung, da er, Zitat, aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht in der Lage war, seine Angelegenheit rechtlich zu besorgen. Der Beschluss sollte für 3 Jahre gelten. Zu einem vereinbarten Termin mit seiner Betreuerin sei er nicht erschienen. 2-mal im Januar und im Mai 2024 war er den Angaben zufolge von der Polizei in der Psychiatrie untergebracht worden. Tja, zusammengefasst ist das auf einen Punkt festzunageln, nämlich absolutes Behördenversagen. Absolutes Behördenversagen. Die gesamte ermittelnde Infrastruktur, die den immer wieder in den Händen hatte und hier und mitteilt, dass es keine rechtliche Voraussetzung für einen Haftbefehl oder eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gab, ist das schon unangenehm. Dieser Artikel ist aus der Tagesschau. Man könnte es auch einfach mit den Worten aus dem nächsten Artikel im Deutschlandfunk sagen. Die getroffenen Prognosen bei der Tat in Aschaffenburg sind unzutreffend gewesen. Jurist Winfried Klut spricht nach der tödlichen Messerattacke von einem Behördenversagen und Einzelfällen. Dauerhafte Grenzkontrollen seien deswegen absolut ungerechtfertigt. Weiter im Deutschlandfunk. Nach dem Messerangriff in Aschaffenburg wird intensiv über Konsequenzen debattiert. SPD-Fraktionschef Mützenich warnte die Union vor Stimmungsmache im Wahlkampf, nachdem CDU-Chef Merz eine deutliche Verschärfung der Einwanderungspolitik gefordert hatte. Die SPD-Innenpolitikerin Wegge sagte im Deutschlandfunk, es gebe in der Migrationspolitik ein großes Umsetzungsdefizit. So stellte sich beispielsweise die Frage, warum hätten es die bayerischen Behörden nicht geschafft, dass der ausreisepflichtige Mann tatsächlich das Land verlasse? Zudem müsse man auf die Prävention schauen, betonte Wegge. Wenn es an der Betreuung von Menschen mit Traumatisierung fehle, könnten solche Taten nicht verhindert werden. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, von Notz, sagte, nach der Tat von Aschaffenburg müsse analysiert werden, warum die Zusammenarbeit verschiedener Behörden einmal mehr nicht funktioniert habe. Die Forderungen von CDU-Chef Merz nach weitreichenden Asylrechtsverschärfungen bezeichnete von Notz als, Zitat, weder zielführend noch rechtlich umsetzbar, Zitat Ende. Es brauche Vorschläge, die in der Realität umsetzbar seien und die innere Sicherheit unseres Landes tatsächlich erhöhen, forderte der Innenpolitiker. Unter anderem müssten überfällige Investitionen in eine gute personelle wie technische Ausstattung der Behörden getätigt werden. Der CDU-Vorsitzende Merz hatte für den Fall seiner Wahl zum Kanzler deutlich mehr Abschiebungen in Aussicht gestellt und sprach von einem, Zitat, faktischen Einreiseverbot an allen Grenzen. Er macht auch klar, dass es sich dabei um Bedingungen für mögliche Koalitionspartner handele und formulierte, Zitat, mir ist es völlig gleichgültig, wer diesen Weg politisch mitgeht. Also doch schwarz-blau, oder was? Aha, sehr interessant. Die Brandmauer zwischen CDU und AfD wird von der CDU direkt an die Grenze geschoben.
So viel dazu.
Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament wieder, Weber, verlangte in der Zeitung Der Welt, eine europäische Lösung, um Straftäter und Gefährder konsequent etwa nach Afghanistan abzuschieben. Auch Saarlands Ministerpräsident Rehlinger von der SPD warnte vor einem nationalen Alleingang in der Migrationspolitik. Sie sagte dem Magazin Stern, Forderungen in diese Richtung könnten die Errungenschaften eines Europas ohne Binnengrenzen zunichte machen. Bundeskanzler Scholz warf der Union im Mitteldeutschen Rundfunk vor, im Bundesrat aus parteitaktischen Gründen Gesetze zur Verbesserung der inneren Sicherheit zu blockieren. Zuletzt war in der Länderkammer ein Sicherheitspaket teilweise gescheitert, das Behörden mehr Befugnisse einräumen sollte. Scholz plädierte dafür, das Gesetz noch vor der Bundestagwahl zu beschließen. Der Grund, warum das nicht gemacht wird, ist, weil die CDU und die Union nicht möchte, dass das noch positiv der Ampelpartei zugeschrieben wird. Das ist die absurdeste Scheiße, die man ganz kurz mal zusammenfassen muss. Viel von dem, was man in irgendeiner Form hätte noch durch den Bundestag oder durch Gesetzgespräche bringen können, wird nicht gemacht, weil CDU und Unionspolitiker sich offen, ganz transparent hingesetzt haben und gesagt haben, jo, nee, wir werden jetzt hier nicht der Ersatz- oder Wechselspieler sein für eine gescheiterte Ampelregierung, was automatisch den Schluss zulässt, naja, wenn Deutschland uns braucht, soll Deutschland unsere Vorschläge nur dann nehmen, wenn Deutschland das uns positiv zuschreiben kann. Was für ein Versagerverein.
Was für ein Versagerverein.
Unglaublich. Die bayerische Landesregierung und der Bund lasten sich gegenseitig Versäumnisse in dem Fall an. Der Afghane war ausreisepflichtig, noch ist ungeklärt, warum er sich weiterhin in Deutschland aufhielt. Eine Ermittlungsrichterin ordnete für den Tatverdächtigen mittlerweile, das haben wir schon gehört, die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Am Ort des Geschehens in Aschaffenburg gedachten am Abend etwa 3000 Menschen der Opfer der tödlichen Messerattacke. Sie kamen nach Polizeiangaben in dem Park zusammen, in dem ein zweijähriges Kind und ein Mann durch Messerstiche getötet worden waren. Neue US-Migrationspolitik. Bei vielen Einwanderern geht die Angst um. Donald Trump will hart gegen illegale Einwanderer vorgehen. Viele Migranten befürchten nun die Abschiebung und verstecken sich. Aus Metropolen wie Chicago oder Denver gibt es harsche Kritik am Präsidenten. Es war eines der wichtigsten Wahlkampfversprechen von US-Präsident Donald Trump. Die Massenabschiebung von Einwanderern ohne gültige Papiere. Zitat: Wir werden Millionen und Abermillionen kriminelle Migranten in die Länder zurückschicken, aus denen sie kamen, sagte Trump gleich, nachdem er den Amtseid ablegte. Bereits am ersten Tag seiner Präsidentschaft sollte es in den demokratischen US-Metropolen wie Chicago, New York oder Washington die ersten Großrazzien geben, um illegale Migranten aufzuspüren und in Abschiebelager zu bringen. Diese groß angelegten Fahndungsaktionen blieben zwar bislang aus. Dennoch liegen bei vielen Migranten ohne gültige Aufenthaltserlaubnis die Nerven vollkommen blank. Nicht wenige verstecken sich zu Hause. Aus Furcht, sie könnten von den Einwanderungsbehörden festgenommen und deportiert werden. Der demokratische Bürgermeister von Chicago, Brandon Johnson, sagt im Radiosender NPR, seine Polizei unterstütze die Bundeseinwanderungsbehörden bei den Razzien nicht. Zitat: Der Präsident versucht, übertriebene Angst im Land zu erzeugen. Unsere Polizeibehörde wird sich in keiner Weise einmischen oder mit den Bundesbehörden zusammenarbeiten. Chicago gilt als sogenannte Sanctuary City, auf Deutsch etwa Zufluchtsstadt. Das sind Städte, die Einwanderer schützen und sie nicht an die Behörden ausliefern. In den USA gibt es etwa ein Dutzend Bundesstaaten und hunderte Städte, die sich als Sanctuary City für Menschen ohne gültige Papiere bezeichnen. In Chicago leben rund 50.000 Menschen aus Venezuela, darunter auch solche, die illegal eingereist sind, ihr Visum überzogen haben oder sich in einem Asylverfahren befinden. Insgesamt leben in den USA rund 11 Millionen Menschen ohne gültigen Aufenthaltstitel. Chicagos Bürgermeister Johnson will sich auch für diese Menschen stark machen. Mit der Know Your Rights-Kampagne, auf Deutsch Kenne deine Rechte, sollen Betroffene über ihre Rechte aufgeklärt werden. Sie hätten mit lokalen Organisationen zusammengearbeitet, damit die Betroffenen ihre Rechte kennenlernten, sagte er. Das Wichtigste sei, dass die Menschen weiter ohne Angst zur Arbeit oder zur Schule gehen könnten. Auf Anordnung der Trump-Regierung dürfen irreguläre Einwanderer nun auch in Schulen, Kindergärten, Kirchen und Krankenhäusern festgenommen werden. Orte, die bislang für die Einwanderungsbehörde verboten waren. Der Bürgermeister von Denver, Mike Johnston, lehnte diese Regelung rigoros ab. Zitat: Wir müssen Krankenhäuser haben, wo jeder im Notfall hingehen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass er deportiert wird, sagte er im Fernsehsender NBC. Kinder sollten zur Schule gehen können, ohne wegen des Aufenthaltsstatus ihrer Eltern Angst haben zu müssen. Eine Schlappe musste Trump bereits einstecken. Ein Richter blockierte seine Anordnung, das Recht auf US-Staatsbürgerschaft aufgrund von Geburt abzuschaffen. Laut Gericht sei dies eklatant verfassungswidrig. Das ist es auch, aber Donald Trump stellt ja nicht die Verfassung in Frage, sondern will direkt die Verfassung ändern. Der Ansatz, den Donald Trump verfolgt, ist nicht, die Verfassung zu brechen, sondern die Verfassung so umzuinterpretieren, dass er sie nicht brechen muss. Und sollte das Erfolg haben, wird das sehr, sehr unangenehm. Wir haben hier einen fließenden Übergang von diesem Artikel aus der Tagesschau zu dem Artikel, der jetzt kommt aus der Süddeutschen Zeitung. Der Widerstand gegen Trump beginnt. Donald Trump gebärdet sich in seinen ersten Tagen im Amt des US-Präsidenten, als könne er frei über Land und Leute gebieten. Die Realität holt ihn aber schnell ein. Es dauerte knapp 4 Tage, bis ein Bundesrichter Donald Trumps ersten Knaller abfederte. Gleich nach seiner Vereidigung hatte Trump in der Hauptstadt Washington eine Flut von Erlassen unterzeichnet. Unter anderem will der 47. Präsident des amerikanischen Geburtsrecht aushebeln. Das hatte er im Wahlkampf versprochen. Wenig beeindruckt davon war John C. Kugenor, einst vom Republikaner Ronald Reagan bestellt an das Bundesgericht für den Westen des Bundesstaates Washington auf der anderen Seite des Kontinents. Zitat: Ich bin seit mehr als 4 Jahrzehnten Richter, sagte Kugenor bei einer 25 Minuten langen ersten Anhörung am Donnerstag. Zitat: Ich kann mich an keinen derart klaren Fall erinnern. Dies ist eine offensichtliche verfassungswidrige Verfügung. Bereits 30 Tage nach Trumps Unterzeichnung sollte der Erlass in Kraft treten. Fortan hätten auf dem Boden der USA geborene Kinder nicht mehr automatisch die Staatsbürgerschaft erhalten, anders als in der Verfassung festgehalten. 22 Bundesstaaten und mehrere Organisationen und Einzelpersonen reichten 4 verschiedene Beschwerden ein und eine landete bei Richter Kugenor. Er verbot das Inkraftsetzen nun erst einmal für mindestens 15 weitere Tage. Es ist ein Zwischenschritt. Über die Substanz der Beschwerde wird im weiteren Verlauf des Prozesses noch ausführlich gestritten. Aber Courenoir ließ keinen Zweifel daran, dass er den entsprechenden Erlass des Präsidenten aufzuheben gedenkt. Es ist das erste Beispiel dafür, was geschehen kann, wenn Donald Trump meint, er könne, Zitat, machen, was auch immer er will. Es hatte er am Ende seiner ersten Amtszeit den zweiten Artikel der Verfassung zusammengefasst, der dem Präsidenten die Exekutivmacht überträgt. Gestützt darauf unterschreibt Trump am ersten Tag am Amt 26 Erlasse, sogenannte Executive Orders. Die Rede war sogleich von etwa 100 Dekreten, weil er mit einer einzigen Unterschrift gleich 78 Verfügungen seines Vorgängers von Joe Biden aufhob. Es ist zum Ritual geworden in den USA. Was der eine Präsident mit Dekreten vorgibt, kann sein Nachfolger oft mit einem Federstrich wieder rückgängig machen. Den Knalleffekt hatte der neue Machthaber im Weißen Haus auf jeden Fall sicher. Er nennt es Shock and Awe, Furcht und Schrecken. Der Ausdruck stammt aus dem Kriegsvokabular. Aber die USA sind nicht im Krieg, auch wenn Trump versucht, eine Invasion an der Südgrenze herbeizureden. Es ist nicht der erste Präsident, der meint, an Parlament und Verfassung vorbeiregieren zu können. Und auch seine Vorgänger waren damit oft gescheitert. Der Machtkampf zwischen den Ausführenden, den Gesetzgebenden und den richterlichen Gewalten hat das Land begleitet, seitdem es sich vom britischen Königreich vor 2,5 Jahrhunderten losgesagt hat. Der Präsident besitzt als Verkörperung der Exekutive viel mehr Macht als in vielen anderen Rechtsstaaten. Unbeschränkt ist sie aber keineswegs. 31 sogenannte Executive Orders von Trump 2.0 hatte die University of California Santa Barbara am Donnerstag erfasst. Sie wertete die Machtausübung des Präsidenten im The American Presidency Project aus. Der 47. Präsident hat damit in den ersten Tagen mehr Erlasse unterschrieben als sein Vorgänger. In seiner gesamten ersten Amtszeit waren es 220 Erlasse mehr als bei Joe Biden und Barack Obama. Aber nicht mehr als Bill Clinton und Ronald Reagan und ein Bruchteil sämtlicher Präsidenten vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis hin zu Jimmy Carter in den 70er Jahren. Besonders weit kam Trump damit in seiner ersten Amtszeit nicht. Auch damals stoppten Gerichte einen seiner ersten Knaller, das Einreiseverbot für Menschen aus mehreren muslimischen Ländern. Vor dem Supreme Court war Trump 1.0 der mit Abstand erfolgloseste Präsident der jüngeren Geschichte. Als einziger gewann er beim obersten Gericht weniger als die Hälfte der Verfahren, die sich um die Befugnisse des Präsidenten drehten, wie die Professoren Rebecca Brown und Lee Epstein berechneten. Daran änderte auch die konservative Mehrheit unter den Richtern dort wenig, die Trump wohlgesinnt war und ist. Ob Trump 2.0 sich öfter durchsetzen kann, ist noch schwer abzuschätzen, weil die bisherigen Erlasse keine detaillierten Begründungen enthalten. Er geht zielstrebig vor und ist besser vorbereitet. Die Juristen in seinen Diensten nutzten die 4 Jahre von Bidens Präsidentschaft, um Musterverfügungen zu entwerfen. Dennoch müssen sie das rechtliche Fundament erst noch ausformulieren, in vielen Fällen bei Gerichtsverfahren. Für jeden einzelnen Beschluss müssen sie nachweisen, dass der Präsident entweder durch die Verfassung oder den Kongress dazu ermächtigt wurde. Einfach fällt Trump die rechtliche Begründung bei Zöllen, die klar in seinem Aufgabenbereich gehören, und beim Austritt aus vielen internationalen Organisationen. Auch begnadigen kann er laut Verfassung ohne Einschränkung. Mit nur einer Unterschrift begnadigt Trump mehr als 1.500 Männer und Frauen, die am 6. Januar 2021 das Kapitol gestürmt hatten. Darunter Gewalttäter. Er holte den Betreiber des Online-Schwarzmarkts Silk Road, Ross Ulbricht, aus dem Gefängnis. Ausdrücklich als Dank für die Unterstützung der Libertären Partei, die danach verlangt hatte. Er ließ 2 Polizisten frei, die in der Hauptstadt einen tödlichen Unfall bei einer Verfolgungsjagd vertuscht hatten. Er hob die Strafen einer Reihe von Abtreibungsgegnern auf, die gewaltsam eine Klinik blockiert hatten. Rechtsstaatlich und demokratiepolitisch sind die Begnadigungen absolut fragwürdig, nach amerikanischem Recht aber vollkommen legal. Auf Hürden, nicht nur rechtlicher Art, wird Trump hingegen bei sehr vielen anderen Anordnungen stoßen. Wenn er mehr Migranten abschieben und seine Mauer an der Grenze fertigstellen will, braucht er mehr Personal und zusätzliche 80 Milliarden Dollar jährlich. Das geht nur mit Zustimmung des Kongresses. Nun streiten die Republikaner darüber, wie sie eine Explosion des Staatsdefizites verhindern können, weil Trump gleichzeitig die Steuern weiter senken will. Es ist bereits davon die Rede, die medizinischen Leistungen für Sozialhilfeempfänger und Senioren zu kürzen. Im Wahlkampf hatten die Republikaner solche Pläne stets weit von sich gewiesen. Mit allerlei Budgettricks wird Trump versuchen, die Einschränkungen zu umgehen, wie 8 Jahre zuvor beim Bau der Grenzmauer. Er öffnet damit aber vor allem weite Flanken für Verzögerungen und Klagen, Vor den Gerichten steht nun ein zäher Kampf bevor. Ob Trump an der Südgrenze einen Notstand ausrufen darf, ist mehr als zweifelhaft. In der ersten Amtszeit hatten sich die Richter skeptisch gezeigt. Gewerkschaften wehren sich gegen das DOGE-Projekt, mit dem Elon Musk die Bürokratie trimmen soll. Ebenso gegen die Beschlüsse von Trump, tausende leitende Verwaltungsstellen als politische Posten zu vergeben. Im Fall des Geburtsrechts ist sich die überwiegende Mehrheit der Rechtsgelehrten einig, dass der Präsident seine Kompetenzen überschreitet. Seit 1868 gilt der 14. Verfassungszusatz, wonach US-Bürger ist, wer in den USA geboren wird und amerikanischer Gerichtsbarkeit untersteht, erlassen zum Schutz der Afroamerikaner, die zuvor kein Recht auf den Bürgerstatus hatten. Trumps Juristen wenden ein, dass Migration ohne Niederlassungsbewilligung nicht der Gerichtsbarkeit der USA unterworfen sei, ein Argument, das der Supreme Court 1898 bereits ablehnte. Seither zeigten die Justiz keinerlei Neigung, auf die Frage zurückzukommen. Eine Änderung würde ein administratives Chaos auslösen. Ist Lawrence Wolfers überzeugt, Migrationsanwalt in New York, betroffen wären neben Kindern illegale Einwanderer auch die von Ausländern mit Visum, zum Beispiel Studenten und Fachkräfte mit H1B-Visum. Zitat, einige Visa-Inhaber warten bis zu 25 Jahre auf eine Green Card, sagt Wolfers. Sie trösten sich damit, dass wenigstens ihre Kinder amerikanische Bürger werden. Jetzt sind sie demoralisiert. Einiges spricht dafür, dass es Trump ohnehin vor allem auf die Signalwirkung ankommt. So wie bei vielen seiner Executive Orders. Allerdings geht der 47. Präsident damit ein Wagnis ein. Er schürt die Erwartungen seiner Gefolgschaft. Stellen sich die Erfolge nicht ein, wird ihm das schaden. Selbst wenn er die Justiz beschuldigen wird, ihn zu bremsen. Das jedoch ist Aufgabe der Gerichte in einem funktionierenden Rechtsstaat. Selbst in einer Republik, die dem Präsidenten außergewöhnlich viel Macht verleiht. Richter John C. Kugner formuliert es so, Zitat, es gibt andere Zeiten in der Geschichte der Welt, auf die wir zurückschauen und die Leute fragen, wo waren die Richter? Wo waren die Juristen? Eine Sache, die ich an dem Artikel zu bemängeln habe, ist die naive Aussicht darauf, dass die Nichteinhaltung dieser Executive Orders dem Präsident und der Volkschaft mit dem Blick auf den Präsidenten schaden wird. Bei der Volkschaft des Präsidenten, des 47. Präsidenten Donald Trump, geht es schon ganz lange nicht mehr um rationale Bezugspunkte, wie dessen Politik ist. Denen wird das vollkommen egal sein. Das ist ein Kult. Das ist eine fanatische Bewegung. Das hat nichts mit rationalem Denken zu tun. Das kann nicht mehr rational gedacht werden, weil viele dieser Leute das ja auch von vornherein nicht gemacht haben und sie in so eine Art, ja, das ist in so einen Make America Great Kult reingeboren wurden, ne? Das wird ihm, ich denke, das wird ihm nicht schaden. Und dann schließen wir die heutige Nachrichtenanalyse mit einer positiven Nachricht ab, möchte ich. Positiv. Weil hier ein ermittlungstaktischer Sieg errungen werden konnte. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, warte mal, aber Ursula Haferbeck ist doch schon tot. Und nein, darum geht's nicht. Es wurde ein extremistischer politischer Diebstahl aufgeklärt. Vor der Landesleitung der Christsozialen verschwinden Wahlplakate der Partei. Ein Video und ein GPS-Sender geben nun Auskunft über ihren Verbleib. Ein mutmaßlicher Fall von politisch motivierter Kriminalität in München wurde aufgeklärt. Mit einem Geständnis des Täters. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, welche linksextreme politische Ratte hat sich an der freien Meinungsäußerung einer ganz normalen demokratischen Partei gestört? Aber hier nochmal der Sachverhalt. Es geht um zwischenzeitlich verschwundene Bundeswahlplakate der Partei Die Partei, die auch im Münchner Stadtrat vertreten ist. Der Staatsschutz der Polizei nahm Ermittlungen auf. Das Pikante an dem Fall, die Plakate mit dem Konterfei des Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz waren im Münchner Norden gegenüber dem Gebäude der CSU-Landesleitung aufgestellt worden. Das war offenbar nicht für jeden erträglich. Videoaufnahmen nach Angaben der Partei von einem Passanten gemacht zeigen, wie am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr ein Mann die beiden Plakate in das Gebäude an der Mies van der Rohe Straße trägt, in dem seit 9 Jahren die CSU-Zentrale untergebracht ist. Mitarbeiter der Partei Die Partei hatten zudem GPS-Tracker an den Plakaten angebracht. angeblich direkt am Ohr des abgebildeten Kanzlerkandidaten. Und die senden nach Angaben der Betroffenen weiterhin aus dem Haus der CSU. Man habe diese Maßnahme ergriffen, weil an derselben Stelle schon einmal Plakate spurlos verschwunden seien, hieß es zur Begründung der Aktion. Die Münchner Polizei bestätigte grundsätzlich den Vorfall, über den zuerst die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet hatte. Am Mittwochabend sei die Entfernung von Wahlplakaten durch einen Zeugen bei einer Münchner Polizeiinspektion zur Anzeige gebracht worden. Die Plakate hätten einen Wert im mittleren zweistelligen Bereich. Das für politisch motivierte Kriminalität zuständige Kommissariat 45 ermittelt, die Staatsanwaltschaft prüfe, wie das Abhängen der Plakate strafrechtlich zu bewerten sei, ergänzte ein Sprecher des Präsidiums auf Nachfrage. Gefundenes Fressen für die Partei. Zitat: Markus Söder duldet in Bayern wohl keine Merz-Plakate, auf denen er nicht auch zu sehen ist, verspottet sie auf Instagram. Das ist aber noch lange kein Grund, unsere Plakate widerrechtlich zu entfernen. Nach Polizeiangaben versammelte sich am Mittwochabend 23 Mitglieder und Anhänger der Partei Die Partei zu einer Eilkundgebung unter dem Motto Diebstahl unter Strafe stellen vor der CSU-Zentrale. Sie fordert: Söder, gib die Plakate frei, und stellte schon mal Ersatz auf. Auf dem Plakat ist ein Foto des Kanzlerkandidaten Friedrich Merz aus der CSU zu sehen. Darunter der Satz: Wenn du Trump bei Wish bestellst, der den Unionsmann mit Verweis auf das Schnäppchen-Shopping-Portal als billige Kopie des US-Präsidenten verspottet. Wir hätten sie schon irgendwie gerne wieder, schrieb Marie Bruneleit, Münchner Stadträtin der Partei, auf Instagram über die Merz-kritischen Plakate. Das Recht, sie gegenüber der CSU-Zentrale aufzustellen, hatte die Partei. Kurz vor Weihnachten hatte sich die CDU, CSU, Grüne, SPD und FDP und Linke auf ein Fairness-Abkommen für den Bundestagswahlkampf geeinigt. Die Parteien verpflichten sich darin, unter anderem keine Plakate der politischen Konkurrenz abzuhängen. Am Mittag antwortete ein CSU-Sprecher zunächst auf eine Anfrage der Süddeutschen so: Uns liegen zu dem Sachverhalt keine Erkenntnisse vor. Fragen zum konkreten Fall ließ er unbeantwortet und schrieb: Im Übrigen würden wir uns freuen, wenn es ähnliche Interessen auch an den leider täglich zerstörten und entwendeten Plakaten der CSU geben würde. Am frühen Abend meldete sich dann ein weiterer Parteisprecher. Ein Mitarbeiter der Landesleitung habe inzwischen eingeräumt, auf eigene Initiative, zwei Wahlplakate entfernt zu haben. Die Darstellung auf dem Plakat bezeichnete der CSU-Sprecher als, Zitat, unanständig und niveaulos. Er betont jedoch, das Entfernen von Wahlplakaten missbilligen wir ausdrücklich. Der Mitarbeiter bedauere seine Handlung, mittlerweile seien die Plakate wieder an der Straße. Wir setzen im Wahlkampf auf eine faire und sachliche Auseinandersetzung, sagte er. Also, ein Happy End. Die Partei hat ihre Plakate wieder. Die CSU hat sich vollkommen lächerlich gemacht in einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung auf der Frontpage. Und alle hatten einen schöneren Tag. Ich finde, alle hatten deswegen einen schöneren Tag. Das kann man doch mal gut finden. Und mit diesem Artikel entlasse ich euch aus den Nachrichten heraus. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.